Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung. So um den Jahreswechsel herum treffe ich in den Nordhäusern immer wieder Devotis, die ich vom Sehen her schon lange kenne, mit denen ich aber außer Sairam auf der Treppe noch nie ein Wort gesprochen habe. Später bin ich dann ganz erstaunt, dass die oder der Devoti ja Deutsch spricht. Und dann kommt natürlich wieder die Frage nach Radio Sai und ich bin über eine Zusage dann immer sehr erfreut. So verhielt es sich dann auch mit Christiane von Held. Und nun wollen wir einmal hören, wie es ihr auf ihrem Weg mit Sai Baba erging. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Christiane, kannst du dich noch an die Zeit zurückerinnern, als Sai Baba in dein Leben trat?
Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Und das war im Herbst 84. Das war damals eine Zeit, die mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, weil ich mit 41 Jahren erfahren habe, dass mein Mann Knochenkrebs hat, an dem ist er auch 2,5 Jahre später gestorben. Und ich hatte kleine Kinder, mein Sohn war gerade in die Schule gekommen und alles war sehr, sehr, sehr schwierig. Ich hatte eine Freundin, die war damals schon Sai-Devoti und die hat immer gesagt, guck mal, das ist Sai Baba und du sollst mal zu ihm beten. Ich tue das schon immer, damit er euch hilft. Und dann gibt es da noch eine große Sai-Devoti, eine alte Dame, die hieß Dina Rees und wohnte bei Freiburg. Und da fahrt mal hin, damit ihr denn geholfen kriegt. Und ich sah, es war Miss Bild und dachte, der sieht aber komisch aus. Und da ich von Osho schon wusste und auch Osho Anhänger kannte, habe ich gedacht, das ist nichts für mich. So fing das an.
Sai Baba in dem Fall jetzt?
Nein, die ganze Guru-Devotee-Geschichte habe ich gedacht, dass jemand, der mir so fremd erscheint, das soll Gott sein, das verstehe ich alles nicht. Und ich habe es einfach nicht verstanden und deshalb auch gedacht, ich brauche es nicht und will es nicht. So war das.
Das waren ja viele damals, die gesagt haben, indischen Guru will ich nicht. Aber 30 Jahre später bist du hier. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Also der zweite Schritt nach Dina Rees?
Der zweite Schritt nach Dina Rees war, dass das war 84, die war diese Diagnose. Und dann ging die Krankheit ihren Lauf mit Chemotherapie und allem, was dazugehört. Und nach einem Jahr in 85 war ich mit meinen Kräften am Ende, das alles zu meistern und fing an, seltsame Dinge zu erleben. Nun muss man dazu sagen, ich bin von Beruf ärztliche Psychotherapeutin und auch Psychiaterin und ich kenne mich mit seltsamen Dingen vom Fach her eigentlich gut aus. Mein Mann war Kollege, kennt sich damit auch gut aus. Wir haben das immer ausgetauscht und hat gesagt, nein, spinnen tust du nicht, aber es kam mir so vor.
Was ist da passiert?
Das war zum Beispiel so, dass ich zum Einkaufen ging. Das war eine große Erholung, wenn ich mal aus dem Haus kam und ein paar Schritte gehen konnte und ging zurück nach Hause. Und auf einmal rief mich eine Stimme von hinten an und ganz laut, eine eher männliche Stimme. Ich drehte mich um, da war niemand da. Die Stimme rief mich von hinten an und sagte nur einen einzigen Satz. Der Satz hieß, du sei wie das Wasser, der Bach trinkt niemals aus sich selbst. Das kam mir sehr seltsam vor, aber ich habe den Satz natürlich nie vergessen. Und was er für eine tiefe spirituelle Bedeutung hat, ist mir erst im Lauf der langen, langen Reise, die dann anfing, überhaupt nach und nach klar geworden. Aber das war das Motto meiner Reise. Andere Phänomene sind mir auch passiert und dadurch habe ich das bekommen, was man eine spirituelle Öffnung nennt. Das war in meinem akademischen Bewusstsein auch gar kein Thema. Ich wusste nicht, was das ist. Es ist mir passiert und da ich nicht die Wahl hatte, so weiterzumachen wie bisher, weil nichts mehr so war wie bisher, bin ich dann auch mit Interesse an dieser Weggabelung, auf diesen Weg abgebogen. Man muss aber sagen, eher so wie halb zog sie ihn, halb fiel sie hin, nicht aus freiem Willen, sondern weil es keine andere Möglichkeit mehr für mich gab. Und auf dem Wege habe ich mich dann dafür geöffnet, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, weil es ja offensichtlich, die Stimme kam nicht von der Erde, sondern zwischen Himmel und Erde, und habe viel Bestätigung dafür bekommen, dass das möglich ist. Und als dann mein Mann 1986 dreimal noch vor seinem Tod nach Puttaparthi gefahren ist und wiederkam und sofort Baba erkannt hat, weil er ihn eben erkannt hat als Avatar, als göttlichen Avatar, obwohl mein Mann ein völliger Agnostiker war. Ab da fing ich an, von Baba zu träumen. Und im Juni 86, als ich dann schon angefangen hatte, durch ein Foto, was ich bekommen hatte, zu Baba zu sprechen, hat Baba auf dem Foto auf eine Anrufung hin einen Lichtstreifen materialisiert. Und da war ich dann schon an der Angel.
Was meinst du mit Anrufung? War das ein Gebet oder eine Bitte um Hilfe?
Also, die Anrufung war, dass ich zu Baba sagte über das Foto, der originale Text war, man muss nicht um die Welt gurken, um dich zu finden, denn du bist überall. Und in dem Moment, wo ich das sagte, kam dieser Lichtstreifen. Den zeige ich dir jetzt mal.
Okay, leider sind wir hier nicht beim Fernsehen und die Hörer können das nicht sehen, aber du zeigst ihn mir jetzt. Ja, toll.
Das dauerte ein paar Minuten, es war abends um 9:30 etwa, aber es hatte gleichzeitig den Effekt, dass mein Bewusstsein eine Ausdehnung erfahren hat in diesem Kontakt zu Baba über dieses Wunder, in diesem wunderbaren Zustand, und dass das Bewusstseinserweiterung ist, das wusste ich auch nicht, es passierte mir aber. Und das hält dann ja bei mir jedenfalls immer eine Weile an, bis sich das Bewusstsein wieder zusammenzieht. Und das war wie soll ich das sagen, wie ein Startschuss für die Intensität der Reise, die für mich dann angefangen hat. So war das.
Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dann war dein Mann, der Agnostiker, schon dreimal bei Sai Baba, bevor du das erste Mal nach Indien gefahren bist?
Mein Mann ist Ostern 86 zum ersten Mal zu Baba gereist, um Heilung zu suchen. Dina Rees hat zu meinem Mann gesagt, und Dina Rees und mein Mann hatten einen sehr engen Kontakt. Das ist Swami, das ist ein Avatar, fahr hin. Du musst glauben, was er sagt und tun. Und auch zu mir hat sie gesagt, ihr müsst flehen. Dann habe ich gedacht, aha, wie geht das denn? Wie soll das gehen? Ich hatte keine Ahnung, wie man fleht. Ich wusste auch, fand das alles sehr obskur. Also das war eine Diktion, auch eine Art zu reden. Das war mir alles total fremd. Aber Dina war ja damals vielleicht noch nicht mal ganz so alt wie ich jetzt. Jetzt bin ich 75 und für mich eine alte Frau. Und ich dachte, na ja, überzeugend ist sie schon, freundlich ist sie auch. Mal schauen, was da kommt. Und da ich nicht die Wahl hatte, zurück ging es nicht mehr, dann ging es halt voran. Und da ist mein Mann schneller gewesen als ich. Der fuhr dann nach Indien, ließ mich zurück mit einem Bandscheibenvorfall. Es war alles katastrophal. Es war alles einfach nur katastrophal. Aber in dieser Zeit habe ich zum ersten Mal von Baba geträumt. Er erschien mir im Traum eindeutig und sagte, he won't reach the end of. Da war mir klar, obwohl ich es nicht wissen wollte, dass mein Mann diese Krankheit wohl nicht überlebt. Aber der Kontakt war eindeutig. Und ab da habe ich immer mehr Kontakt zu Swami gefunden. Und zwar sowohl über diese äußere Ebene, die sich dann ja manifestiert in Reisen nach Buddhapati, im Kontakt zu Sai-Devotees, in Lektüre und diesem und jenem, auch in vielen Wundern, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Auch in Deutschland bin ich in Berührung gekommen mit vielen Wundern, Materialisationen wie Bhuti und was weiß ich, was ich alles erstmal sehr gewöhnungsbedürftig fand. Und es hat auch seine Zeit gebraucht, bis ich mich gewöhnt habe. Aber dann wusste ich schon, spätestens nach meinem Fotowunder, wusste ich, daran ist nicht zu zweifeln. Ich muss mich dran gewöhnen, aber daran ist nicht zu zweifeln. Und ich habe mein Leben so weitergelebt, wie es so sich zu leben hatte. Und ich hatte ja einen Haufen Verpflichtungen über die Kinder, über meine Praxis und vor allen Dingen erstmal auch über meinen kranken Mann und so weiter. Und so hat dann die Reise ihren Beginn genommen.
Was hat denn dein Mann erzählt, als er das erste Mal von Swami zurückkam?
Mein Mann hat gesagt, ich habe gesehen, und er hatte ja viele Knochenschmerzen, was wirklich üble Schmerzen sind. Er ging zum Darshan und sagte, wenn ich beim Darshan war, hatte ich keinen Schmerzen. Und wenn ich Baba sah, dann ist immer ein kleiner Heiligenschein hinter seinem Kopf hinterher getanzt. Und dann kam er zurück und sagte, ihr sollt glauben, was Baba sagt, er schaut durch die Jahrtausende. Und ich weiß noch, mit welchem Ton er das sagte. Er schaut durch die Jahrtausende, ihr sollt tun, was er sagt. Also wir haben angefangen, vegetarisch zu essen, von jetzt auf gleich. Das hatte Dina schon gesagt, wegen dem Krebs. Und das war mir alles auch gar nicht schwierig. Aber durch die Jahrtausende schauen, das fand ich schon seltsam. Die Dina schaute in die Akasha-Chronik, das war auch schon mehr interessant als sonst was, aber ich konnte es mir noch nicht vorstellen. Dennoch war mir klar, auf einer Ebene des Bewusstseins, die mir damals noch sehr unvertraut war, dass das so ist, aber ich brauchte Zeit. Und die Zeit hatte ich ja auch. Mein Mann hatte die Zeit so nicht mehr. Er wollte unbedingt natürlich leben. Er war ja erst 49, wurde dann 50 und hatte 4 Kinder. Und der Jüngste war gerade erst in die Schule gekommen. Also das war alles schon sehr, sehr schwierig. Aber so läuft das Leben dann eben ab, wie es zu laufen hat.
Wart ihr dann vielleicht doch ein bisschen enttäuscht von Sai Baba, dass dein Mann dann letztlich doch so früh aus dem Leben gehen musste?
Nein, dass er gehen musste, das ereignete sich dann so, dass er zum letzten Mal war er 3 Monate hier, Oktober 86 bis Anfang Januar. Und dann hat Baba eben diesen großen Wunsch nach einem Interview erfüllt, Anfang Januar, und hat in dem Interview zu ihm gesagt, go home. Und dann ist er nach Hause geflogen und hatte schon keinen heilen Knochen mehr, hat aber die Reise ohne Bruch überstanden und dachte, er geht nach Hause und wird gesund. Und jeder hat gedacht, wie will er denn gesund werden? Aber er war überzeugt, Baba lässt ihn jetzt gesund werden. Bis ihm im Bett ein Oberschenkelknochen brach und dann hat er verstanden,
Go home war anders gemeint.
Go home hatte eine doppelte Bedeutung. Und dann hat er verstanden, er geht also woanders hin nach Hause. Und so wie er war, hat er gesagt, gut, dann sterbe ich jetzt. Und hat nichts mehr gegessen und getrunken und hat noch 11, 12 Tage gebraucht und war aber sehr gut versorgt. Und dann ist er gestorben. Das war alles sehr hart, aber es war auch alles sehr gut aufgehoben. So wie das Baba eben macht, im Verhältnis zu den gegebenen Möglichkeiten der betroffenen Menschen. Und meine Möglichkeiten waren damals wirklich auch durch meine Jugend und durch meine Unwissenheit auf ein bestimmtes Spektrum begrenzt und so habe ich das dann auch gelebt. Das heißt, die Konsequenz war, ich habe mich sehr schnell neu verbunden mit einem Mann, der mir geholfen hat, die Kinder großzuziehen und der tauchte auch auf und war für dieses Projekt auch soweit passend und ist auch geblieben, bis die Kinder groß waren. Und mit ihm bin ich nach Bayern gezogen mit meinen Kindern, habe also die ganze Existenz da, wo ich lebte, aufgelöst und in Bayern neu angefangen. Und mit Baba war das möglich. Das war eine große Veränderung, aber es war möglich. Und 1988 sind wir dann zu viert zum ersten Mal zu Baba geflogen. Da war Baba in Whitefield. Und das war meine erste lebendige Live-Begegnung mit Swami. Und der Ashram in Whitefield war damals ja auch noch anders als heute. Da gab es keine Halle, sondern die Bhajans waren unter dem Banyanbaum. Und das waren vielleicht 200 Leute alle zusammen. Und es kam ja alles schon gewaltig und riesig vor. Und Baba war noch sehr jung. Und wir wohnten in Bangalore und fuhren mit dem Taxi raus. Und als Baba zum ersten Mal aus seinem Tor kam und ich stand hinten in der Nähe der Kantine, vielleicht 50 Meter entfernt, und sah Swami kommen, da hat meine Seele gesprochen und hat gesagt, da bist du wieder. 2000 Jahre habe ich gewartet.
Bist du christlich erzogen worden?
Ich bin christlich erzogen worden.
Daher die 2000 Jahre, also Jesus?
Ja. Das war wieder dieser Zustand erweiterten Bewusstseins. Und der Zustand erweiterten Bewusstseins geht weit über ein Leben hinaus. Ich wusste, ich kenne diese Energie und da war wieder kein Zweifel möglich. Es ist ein Wissen. Ich nenne das immer gefühltes Wissen. Es ist gefühltes Wissen, es ist nicht Verstandeswissen, es ist gefühltes Wissen. Und ich wusste, diese Energie kenne ich besser als irgendetwas. Und es war dieses Wiedererkennen. Und das war ein neues Band. Das hatte wiederum nichts mit Swamis physischer Form zu tun. Die blieb mir auf viele Jahre ein Rätsel. Wenn andere geschwärmt haben, wie schön Baba aussieht, habe ich gedacht, das sehe ich nicht. Er fühlt sich richtig an und er sieht für mich falsch aus. Er steckt irgendwie in etwas, das kenne ich nicht, das ist mir fremd, diese Haarpracht, diese Robe, das ganze Indische, das kenne ich so nicht. Aber die göttliche Energie, die ist wahr. Und alles ringsherum ist ringsherum. Also, ab da bin ich dann lange nicht nach Indien gefahren. Dann 1994 zum zweiten Mal wieder zu viert nach Kodai. Und ab Kodai bin ich jährlich gefahren und ab 96 bin ich jährlich viermal gefahren. Dann hat die Reise richtig Fahrt aufgenommen, weil meine Kinder groß genug waren. Und dann bin ich 15 Jahre lang viermal im Jahr nach Puttaparthi gefahren. Bis 2011, bis Baba seine Form aufgegeben hat. Dann bin ich seltener gefahren. Jetzt im Alter fahre ich noch seltener, aber es ist auch nicht mehr so dringend. Es ist immer noch wunderbar, aber es ist nicht mehr so dringend. Also damals war Little Heart hier im Ashram eine Frau so ähnlich wie Dina Rees, die viel Erfahrung mit Baba hatte, und zu der bin ich dann gegangen und habe ihr erzählt, wie seltsam ich das finde alles und wie komisch mir das alles vorkommt, wie eine Seifenoper. Und hat sie laut gelacht und hat gesagt, ja, es ist ja auch eine Seifenoper. Und dann habe ich gedacht, aha, so kann man das auch sehen. Es war sehr beruhigend. Und plötzlich im Darshan sagt dieser inneren Stimme, die damals ziemlich viel zu mir gesprochen hat, und ich jetzt geh mal hin. Und ich dachte, jetzt soll ich da hingehen. Dann bin ich da hingegangen und stand bei Little Heart vor der Tür. Und sie sagte, ja, wie gut, dass du kommst. Ich war gerade im Abfahren. Da sage ich, ja, meine Stimme hat gesagt, ich soll kommen. Und dann sagt sie, ja, deine Stimme. Vertrau immer deiner inneren Stimme. Dann habe ich gedacht, na ja, mal gucken, ob das geht. Wie soll ich wissen, ob das nicht manchmal auch einfach ausgedacht ist? Das war ein langer Prozess, unterscheiden zu lernen, was innerlich valide ist, was innerlich Führung ist und was innerlich Eigenproduktion ist. Das ist eine sehr schwierige Unterscheidung. Auch heute weiß ich noch nicht ganz sicher. Manchmal ist es eindeutig, manchmal ist es nicht eindeutig. Dann muss es sich erweisen. Das sind aber diese Entwicklungsprozesse, denen man ja unweigerlich anheimgestellt ist, wenn man sich auf die Reise begibt, um Bewusstsein zu erleben und Bewusstseinserweiterungen zu erfahren. Das ist einfach wie wenn man in fremde Länder reist und man muss lernen, sich darin auszukennen. Und da gibt es andere Sprachen und andere Kulturen und andere Wesen, mit denen man zu kommunizieren lernen muss. Und so einfach ist es alles nicht. Aber das, was mir aufpasst, ist immer dieser Umbrella da, dieser göttliche Schirm, wo dann letzten Endes nicht wirklich was daneben geht. So ist es.
Du hast vorhin von vielen Wundern erzählt.
Etwas Wunderbares habe ich erlebt. Das war vielleicht Ende der 90er. Da habe ich auch hier in den Nordhäusern gewohnt und habe unten den Hausaltar geputzt und kam mir dabei immer ganz glücklich vor, dass ich dieses, wie so eine gute Hausfrau halt, da sauber mache, denn es war nicht sauber, und es schön mache und so weiter. Und da lag ein ziemlich schmuddeliger Sari auf Babas Stuhl, und dann habe ich gedacht, ach, den muss ich jetzt mal waschen. Dann habe ich ihn gewaschen, die Dobi hat's gesehen. Und am nächsten Tag hat sie mich gewungen, hat gesagt, ich wasche Swamis Wäsche, willst du mitgehen? Und das wollte ich natürlich liebend gerne. Also bin ich am Tag darauf zu ihr nach Hause gegangen, und sie hat mir den dicken Wäschepulk von Babas Wäsche gezeigt. Und dann sind wir zum Chitravati, und sie hat mir gezeigt, wie sie mit der Devotee-Wäsche, Babas Wäsche vorab, in dem großen Betonbecken wäscht und wie man das macht, und hat mir Babas Wäsche in die Hand gedrückt und hat gesagt, und dann nimmst du da diesen Stein und rubbelst ordentlich, dass sie sauber wird. Und ich dachte, ich kann doch nicht Swamis Roben mit einem Stein rubbeln, das ist unmöglich. Und trotzdem war das genau die Belehrung. Babas Roben war zu seinem Körper gehörig, und er hatte einen Körper und er braucht Wäsche und er unterliegt diesem Waschvorgang, und das ist richtig, es so zu tun, diese Wäsche so zu waschen. Ich habe es mit großer Vorsicht getan und mit großer Rührung und wieder dieser Erweiterung im Bewusstsein wahrgenommen, was ich für eine Belehrung bekomme über diesen Waschvorgang. Und dann wurde alles auf diese Stacheldrahtleinen aufgehängt, und Babas Roben neben den Socken und Jeans zum Trocknen und nachher nach Hause getragen. Das Bündel zu tragen war wirklich wie ein Interview. Und am nächsten Tag wurde gebügelt. Und das war eins der Wunder, denn beim Bügeln riss ein Fädchen ab von seiner Robe, und das bekam ich geschenkt. Und dieses Fädchen durfte ich behalten. Es war nach dem Foto mit dem Regenbogen das nächste große Geschenk von Swami, physisch, das ich bekommen habe. Und zu Hause habe ich das fühligen Menschen in die Hände gelegt, und die konnten fühlen, welche Kraft in diesem Fädchen steckte. Das war eine große Erfahrung. 1996 habe ich ein Interview gehabt, natürlich heiß ersehnt, wie das damals so war, und eine größere Gruppe. Wir waren vielleicht 10 Deutsche, und in dem Interview waren vielleicht insgesamt 20 Leute, Inder und andere. Und mein Wunsch an Baba vor dem Interview war, er möge mir einen klaren Geist geben. Und das war so. Ich konnte dem Interview mit einem ganz klaren Geist folgen und wahrnehmen, wie in jeder Geste, die er tat, eine Belehrung steckte. Also ein junger Mann, der dabei war, dem sagte er, Mother is always giving, father not. You must become independent. Und diese Kürze der Beschreibung, wie die familiären Beziehungen idealerweise sein sollen, mit Ja und Nein, um selbstständig zu werden, das ist so ein Beispiel für diese Brillanz der Einfachheit, mit der Baba belehrt. Das war, die Mutter gibt immer, der Vater sagt Nein, du musst selbstständig werden. Das war die Botschaft an das Kind, aber im Grunde an alle Teilnehmer natürlich. Wir müssen selbstständig werden. Und wir sind seine Kinder und müssen und dürfen mit seinem immer geben und mit seinem klaren Nein selbstständig werden. Und das ist für jedes Kind ein schwieriger Prozess mit vielen Handicaps und Wirrungen. Und das ist spirituell auch ein schwieriger Prozess. Und er hört halt niemals auf. So ist das. Also, das war eine weitere wunderbare Station. Ich ging als Letzte rein, weil ich oft sehr bemüht bin, dass alle gut versorgt sind. Und dann habe ich es geschaut, dass meine Gruppe da gut Platz hat. Und als ich reinkam, war auf der Frauenseite kein Platz mehr. Und ich drückte mich auf die Männerseite ganz hinten noch rein, damit ich überhaupt reinkam. Und Baba kam als Letzter und sagte im Vorübergehen zu mir, not to the boys' side, nicht auf die Männerseite. Und dann rutschten die Frauen und ich durfte da rein. Das war einer dieser Sätze, die eine Ladung haben, die einfach unglaublich ist und die aber viele, viele, viele Jahre braucht, bis sie sich ausfalten lässt. Das war einer dieser Sätze. Und später, als unsere Gruppe dann ein kleines Interview bekam, dann habe ich meinen Mut zusammengefasst. Ich brauchte allen Mut, um ihn anzusprechen und habe ihn gebeten, er möge mir doch helfen mit der Bindung an meine Kinder. Und dann hat er beide Hände gehoben und hat gesagt, I bless you always.
Wie ist das mit deinen Kindern heute und Barbara?
Meine Kinder waren beide hier und sind mit Barbara groß geworden, sind aber keine Devotees geworden. Aber sie haben mich immer unterstützt, hierher zu kommen. Und es ist alles gut. Alles gut.
Was würdest du denn jungen Menschen, jetzt abgesehen von deinen Kindern, sagen, die dich fragen, warum fährst du nach Indien, wer ist Sai Baba?
Oh, viele fragen mich. In meinem Beruf fragen ja auch viele meiner Patienten, fragen mich, wer das ist. Und dann sage ich immer, Baba ist ein göttlicher Lehrer. Und warum fahre ich hierher? Weil hier eine Kraft wirkt, an der ich mich am besten anlehnen und aufladen kann. Es ist wirklich, wie Baba sagt, charging the batteries. Ich komme her und lade mich auf und gehe erfrischt nach Hause und habe oft zu hören gekriegt, wenn Sie wiederkommen, das merkt man, fahren Sie wieder hin, aber kommen Sie zurück. Und dieser Segen, der ist offenbar objektiv, einfach so. Einen schönen Traum kann ich noch erzählen. Der ist jetzt vielleicht 15 Jahre her. Und ich war unterwegs auf einer Reise und träumte einen Zustand von One-Pointedness, der ganz wunderbar war. Ich saß zu Babas Füßen und hatte diese absolute Konzentration auf seine Form. Und er machte lauter kleine Päckchen und gab die mir, damit ich sie weitergeben sollte. Und ich sammelte die Päckchen und spürte auf einmal, dass er bald fertig ist. Und dann sagte ich, oh Swami, don't leave me. Also Baba, verlass mich nicht. Und dann schaut er mich an und sagt, I cannot leave you, I am inside of you. Also ich kann dich gar nicht verlassen, ich bin in dir. Und weg war er. Weg war er. Aber das ist ein Traum, der bis heute wirkt. Und wie diese erste Anrede, du sei wie das Wasser, eine Tiefe und Tragweite hat, die sich halt, je älter ich werde, auch immer mehr entfaltet und immer mehr real wird, zu wissen, dass ich eine Persönlichkeit mit einem Körper habe, aber Seele bin. Ganz wunderbar hat er mir das einmal in einem Darshan gezeigt. Der ist auch schon viele Jahre, liegt das zurück. Ich saß ganz hinten, es war Pause, Swami saß vorne auf seinem Stuhl und ich schaute wieder so mit voller Konzentration auf dieses Licht und diese Ausstrahlung, die er hatte, wenn er da vorne saß. Und auf einmal nahm er den Raum weg. Zwischen mir hinten und Baba vorne, über 30, 40 Meter, war auf einmal kein Abstand, sondern diese sinnliche Wahrnehmung von Raum hat sich vollständig aufgelöst in eine Erfahrung von jenseits von Raum. Das lässt sich nun schwer beschreiben, aber da ich diese Raumlosigkeit als an einem Ort sein, also vom selben Sein, so unmittelbar erfahren habe. Und sofort kam der Gedanke, jetzt müssen ja alle aneinander stoßen, wenn der Raum ist, die da rumlaufen. Und dadurch war die Erfahrung dann auch schon wieder gebrochen. Und das war so witzig. Aber auch so ohne jeden Zweifel, dass wenn er sagt, I am inside you, dann ist diese Ebene gemeint, wo kein Raum ist, sondern wo Baba überall ist, wie auf diesem Wunder auf dem Foto am Anfang. Du bist überall da, wo kein Raum ist. Und wo Raum ist, wie ist es denn dann? Da ist er durch uns. Wir sind seine Reflexion in Raum und Zeit. Wir sind seine Reflexion. Wir sind sein Ebenbild. Wir sind sein Licht verkörpert in Raum und Zeit. Und das einzige Drama ist, dass wir es nicht merken. Wir verwechseln uns mit dieser Persönlichkeit, die aneinander stößt mit anderen und die den Raum erfährt und die Zeit erfährt und sich für dieses Ding hält, was wir halt haben, aber nicht sind. Und dadurch kommt das ganze karmische Drama zustande. Mehr ist ja gar nicht.
Nö.
Nee, mehr ist ja gar nicht.
Du hast ja gerade gesagt, also bist 75 und aber arbeitest noch. Deine Patienten können ja gar keinen besseren Gegenüber haben als dich.
Das gilt ja nicht für alle, sondern die kommen schon, weil sie eine spirituelle Veranlagung haben und dadurch dann mit der normalen Psychotherapie über den Mind eigentlich nicht wirklich weiterkommen. Und so kommen die dann zu mir. Das fügt sich immer, immer.
Ist da schon mal jemand mit nach Indien gekommen?
Ja, ja, immer wieder. Immer wieder. Es ist schön. Sehr schön. Sehr schön. So macht er das eben.
Ich danke dir.
Ja. Vielleicht noch den letzten Traum, bevor Baba gestorben ist. Im Februar. Ich glaube, im Februar 2011 war das. Baba war schon sehr, sehr krank und hatte mir im Darshan gezeigt, dass er gehen wird. Wir haben ja alle gehofft, Baba bleibt. Ich auch. Und dann kam dieser Traum. Der Traum hatte zwei Teile. Ich habe immer wieder geträumt, ich möchte Baba umarmen und durfte das im Traum auch. Und das war in diesem Traum auch so. Ich durfte ihn umarmen. Er trug eine weiße Robe. Und dann sagte er zu mir, what's your name? Und dann sagte ich, Christiane. Und es war ein Name, den er früher mal bestätigt hatte, in einem anderen Traum. Und dann guckt er mich ganz groß an und sagt, Anima. Und dann sagte er, what do you want? Und da kam mir spontan, dass du wieder ganz gesund wirst. Und dann schaute er mich ganz groß an, drehte sich um und ging. Das war sehr bemerkenswert und für mich sehr wesentlich, dass er mir zu seinem Weggang als Vorbereitung und als darüber hinausweisend diesen Namen gegeben hat, denn Anima heißt Seele. Und das ist eigentlich das Ganze mit der spirituellen Reise, zu begreifen, dass wir alle Anima heißen und das auch leben zu lernen.
Vermisst du seinen Körper manchmal?
Sehr. Wieder besseres Wissen? Sehr. Aber das ist die Seifenoper. Und die bleibt auch so. Und das darf auch so sein. Und es hat mich sehr beruhigt zu lesen, dass auch Heilige diesen Abschiedsschmerz haben, wie Yogananda zum Beispiel oder andere, die tiefen Schmerz empfunden haben beim Tod des Gurus. Und die Gurus sterben ja nicht. Die legen ihren Körper ab, Baba ist auch nicht gestorben, sicher nicht. Ich habe ihn ja ebenso lebendig erlebt seither und in allem und überhaupt. Das ist nicht das. Aber zur Seifenoper des Lebens gehört der Tod und so ist es nun mal.
Danke.
Heiram.
Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnam Adaya Purnamiva Vashishyate.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist diese Sendung mit Christiane von Held schon wieder zu Ende. Und ich war wie so oft beim Schneiden der Gespräche wieder ganz tief berührt. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon für heute Ihre Evelyn Seliger.
Tatra kumu akashokaha ikatvam manupashyataha saparyagat shukaram akayam avranam asnaviram shotam apapavitam kavir manishi paripu svayam pur yata tatyato ratan vyadadash chashvatibhya samabhyaha andam tam pravishanti yavidyam upasati tatopoya ivate tamo yau vidyayam rata Anyat eva ur vidyaya, anyat ahur avidyaya, iti shushurum matiranam, inastat vichachakshiri, vidyam cha avidyam cha, yastat vidubayam saha, Vidyaya mrityum tyatva Vidyaya mrityam ashnuti Andam tam pravishanti Isambhutim upasati Ooh.